Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu und heute freue ich mich sehr, endlich mal wieder den knuffigen Robin am Start zu haben.
Schönen guten Morgen, Robin.
Ach. Du bist natürlich Robin von Hooked und ich vermisse es dieses Jahr, dich nicht geknuddelt zu haben auf unserem gemeinsamen Gamescom-Treffen mit unseren beiden tollen Communities.
Ich würde auch sagen, das ist eines meiner der besten Adjektive, mit denen ich mich beschrieben höre. Da bin ich sehr, sehr fröhlich drüber. Ich vermisse es auch sehr und bin deswegen auch froh, deine Stimme wieder hören zu können. Ich glaube, dort 5 haben wir uns letztes Mal gesprochen, ne?
Ja.
Ich glaube, über Dot 5 haben wir geredet, ja.
Ich glaube auch, ja, doch, das ist ja gar nicht so lange her, tatsächlich. Aber was macht denn die Corona-Bart- und Haarsituation bei dir?
Oh, ja, gute Frage. Ich habe tatsächlich, also Bart ist bei mir unabhängig von Corona einfach nur bis zu einem gewissen Punkt hilfreich, weil der einfach, also ich habe so ein bisschen einen Kinnbart und so ein bisschen Schnurrbart und kann das so ein bisschen wachsen lassen, aber richtig prächtig ist das nicht. Ich versuche das aber mit meinem Haupthaar wieder wettzumachen.
Das nämlich bei mir ist andersrum, Robin.
Ja, man muss halt das nehmen, was man nehmen kann.
Ja.
Und deswegen bei mir, also ich habe jetzt mittlerweile schön eine Zopflänge. Ich kann mir mittlerweile einen Zopf machen und mag das auch sehr gern. Ich habe das jetzt voll ausgenutzt, um endlich das mal zu realisieren, dieses Vorhaben, das ich auch schon öfter mal länger mal im Hinterkopf hatte. Und gehöre jetzt zu den Langhaarigen und bin sehr glücklich damit. Vielen Dank für die Nachfrage an dieser Stelle.
Ja, ich habe das auch probiert mit den langen Haaren, also gezwungenermaßen, weil die Friseure nicht offen hatten und dachte, jetzt schaue ich halt mal, wie ich so mit Man-Bun aussehe, apropos Hinterkopf.
Ja.
Und mir hat es eigentlich ganz gut gefallen, aber der Haaransatz ist altersbedingt bei mir so weit hinten, dass ich halt eine Stirn habe, die bis zur Hälfte des Kopfes reicht.
Okay, ja, da habe ich noch 2-3 Jährchen, bis das so weit ist.
Deswegen war ich sehr neidisch über den frühen Haaransatz. Aber wir reden ja nicht einfach so über Haar- und Frisurlängen, sondern das könnte man jetzt theoretisch auch als Überleitung
zu unserem
Spiel ziehen. Denn auch da gibt es Bart- und Haaroptionen.
Ja, es gibt Charaktere, die sowohl Haare als auch Bärte haben.
Das ist
wirklich, Kai Pflaume hätte es nicht besser machen können, Mann.
Wir reden heute über Outriders, ein Spiel von People Can Fly mit verschiedenen Bart-Optionen, genau. Und ein Spiel, über das ich mich tatsächlich mit dir auch schon auf Twitter ganz kurz ausgetauscht hatte, denn wir haben, glaube ich, so ein bisschen eine andere Wahrnehmung gehabt, wie das Spiel an uns herangetragen worden ist. Für mich war seit der ersten, was weiß ich, E3 oder Gamescom-Präsentation, wo das Spiel halt mal vorgestellt wurde, war für mich klar, okay, das wird sowas wie Destiny oder The Division oder sowas von den Leuten, die Bulletstorm gemacht haben. Ich bin jetzt nicht der größte Multiplayer-Shooter, hab halt so bei Division so ein bisschen Singleplayer versucht, es zu machen, fand es ganz gut, dass es so eine Art Mingleplayer ist, ja, dass ich es eben auch solo spielen kann, aber wenn ich möchte, so ein bisschen Multiplayer hab und mag ja durchaus auch dann mich aber da lieber alleine durchzuschnetzeln. Und bei Outriders war mir das nicht so ganz klar, zumindest am Anfang. Was wird das denn überhaupt für eine Art von Spiel? Ich vermute mal, es wird ein Service-Game. So hatte ich das im Vorfeld wahrgenommen. Wie war das denn bei dir?
Ja doch, also soweit sind wir ja noch sehr ähnlich dabei. Ich habe das auch gesehen. Bei mir war dann nicht so das Ding, das sind die Bulletstorm-Macher, sondern für mich, und das ist eigentlich doof, weil diese Entwickler sind alle nicht mehr in diesem Studio, die das damals gemacht haben. Aber für mich ist People Can Fly immer noch das Painkiller-Studio. Ich liebe People Can Fly für Painkiller und mag Bulletstorm zwar, aber nicht jetzt nicht so sehr, wie ich Painkiller liebe. Das war für mich dann erstmal so ein sehr trauriger Moment, als ich Outriders gesehen habe, weil ne, genau diesen Eindruck hatte ich auch, okay, noch eines dieser Spiele, noch ein Destiny, noch ein Division, noch ein Anthem, was auch immer. Und das dann in Form von einem Cover-Shooter mit Spezialfähigkeiten. Wow, super. Das ist ja genau das, was ich mir von People Can Fly erhofft hätte. Mit sehr viel Sarkasmus in der Stimme.
Ja.
Deswegen war ich da zunächst auch sehr, sehr enttäuscht von, enttäuscht ist schon ein zu großes Wort. Es war mir so egal alles, was ich davon gesehen habe, dass ich da im Grunde, seitdem ich das erste Mal das gesehen habe, nicht mehr drüber nachgedacht habe, muss ich sagen.
Ja, also ich glaube, bis zu dem Punkt waren wir gleich, aber an der Stelle hat sich's dann unterschieden, weil ich gesagt habe, okay, mir hat Bulletstorm so viel Spaß gemacht, wenn ich jetzt einen Bulletstorm mit ein bisschen Multiplayer bekomme, warum nicht? Also das Gunplay hat mir Bock gemacht und die Spezialfähigkeiten, das Setting von diesem Spiel sehen ja ganz interessant aus, also so dystopisch, mit sehr viel Fantasy-Anleihen, also schon irgendwie auch so in Richtung Destiny. Und dann habe ich gedacht, werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Es wird garantiert kein absoluter Hit. Also da war ich mir schon fast sicher, dass das irgendwie ein okayes Spiel werden wird, aber mehr auch nicht. Und diese Service-Games, das haben wir in den letzten Jahren ja auch echt beobachtet, dass die immer mehr so Instant Flops sind, weil einfach der Markt gesättigt ist, hatte ich so das Gefühl, ja. Also Ubisoft ist ja mit Breakpoint so dermaßen auf die Nase gefallen. Dann hattest du es in deinem Video ja auch schon angesprochen. Avengers ist auch nicht so richtig durchgestartet und irgendwie fasst ja keiner so richtig Fuß. Und da war eigentlich eher so meine Sorge, dass ich mir zwar erhofft habe oder gewünscht hatte, dass dieses Spiel ganz cool werden wird, aber ich hatte eigentlich wenig Hoffnung darin, dass nochmal so ein Service-Game à la Destiny irgendwie Fuß fassen kann.
Ja, genau. Und selbst wenn es Fuß fassen würde, war ich mir auch relativ sicher, dass es nicht in meiner Bubble Fuß fassen würde, weil ich bin halt auch wie du, ich erlebe lieber eine Singleplayer-Kampagne und ein bisschen Geschichte dabei, auch wenn die Geschichte jetzt nicht großartig sein muss, aber ich hätte gerne die Kontextualisierung dafür und meine Erfahrung bei den Games as a Service-Spielen, auch bei den besseren, die besseren Singleplayer-Kampagnen bieten, wie zum Beispiel Division 2, es ist trotzdem immer merkbar im Hintergrund, hier wartet noch ein Endgame auf dich und darauf arbeiten wir eigentlich hin.
Ja, das ist auch das, warum ich dann zum Beispiel Avengers nicht groß weitergespielt habe. Da hatte ich eigentlich Bock auf die Singleplayer-Kampagne, aber da merkt man halt im Spiel schon, okay, worauf das alles herauszielt. Du hast es ja wunderbar auch herausgearbeitet in deinem Video, dass man halt während des Singleplayer-Spielens schon immer wieder merkt, ich muss irgendwie grinden und farmen und so weiter. Aber dann hatte ich fast schon abgeschrieben in meinem Kopf, dieses Outriders. Und dann kam die Meldung, es wird Day One im Game Pass sein. Und damit war eigentlich klar, okay, egal wie das Spiel wird, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen können. Völlig gefahrlos, in Anführungszeichen, einfach mal ein paar Stündchen reinstecken und dann entscheiden, ob ich mir das weiter anschauen werde oder nicht. Das war zumindest so der erste Ansatz. Und jetzt bin ich an dem Punkt, dass wir hier podcasten und ich kann nicht aufhören, dieses Spiel zu spielen. Du hast es komplett durchgespielt. Ich bin irgendwie bei der Hälfte oder so und habe Dutzende von Stunden jetzt auch schon rein versetzt. Also 15 vielleicht würde ich, oder 10, 12, so. Wie lange dauert die ganze Kampagne?
Ja, es kommt ein bisschen drauf an, wie du spielst und wie viele Sidequests du machst, aber ich glaube, so bis mit 25 ist man da, also könnten dann auch 30 sicherlich werden, aber ich glaube, so mit 25 ungefähr ist man eigentlich ganz gut beraten.
Genau, und ich bin immer noch dabei und habe immer noch Spaß und hätte es tatsächlich jetzt auch nicht bereut, wenn ich es gekauft hätte.
Ja.
Das ist schon mal so als kleiner Spoiler.
Genau, diesen Weg bin ich da auch gegangen, nämlich, dass ich da gar kein großes Interesse daran hatte, dann durch Game Pass mir gedacht hatte, ja, warum denn nicht, und dann reingeguckt habe über die Demo hinaus, über den Content, der auch in der Demo enthalten war, hinaus, und dann auch plötzlich und recht schnell bemerkt habe, das gefällt mir richtig, richtig gut. Was ist denn hier los?
Genau, was ist es denn jetzt? Also, wir haben ja schon gesagt, was es jetzt nicht ist. Es ist nämlich gar nicht so ein extremes, grindlastiges Multiplayer-Spiel, sondern es fühlt sich tatsächlich auch so ein bisschen an wie bei Division, eine sehr gut gelungene Mischung aus einer Singleplayer-Kampagne, die man auch im Multiplayer spielen kann und im Endgame natürlich auch viel Multiplayer-Content hat, die sich aber auch wunderbar alleine spielen lässt. Also, wenn man so Sachen wie Gears of War oder eben Shooter, Deckungsshooter im generellen mag und vielleicht gar kein Multiplayer-Spieler ist, kann man dieses Spiel trotzdem getrost spielen. Wir beide sind, glaube ich, größtenteils sogar alleine da durchgerannt.
Komplett tatsächlich sogar. Das ist so ein bisschen das Interessante bei diesem Spiel. Die Verwirrung, die aufkommt, was das jetzt eigentlich für ein Spiel ist, kommt halt vor allen Dingen deswegen auf, weil es die Destinies dieser Welt gibt. Es gibt diese Games-as-a-Service-Spiele und du bist halt gewohnt, okay, du hast hier einen Shooter, du hast Rollenspielelemente wie Loot und Skilltrees, das heißt, du hast damit hier ein weiteres Spiel dieser Art.
Vor allem durch die Klassen. Das war für mich der Eindruck, den es hatte. Ja, es gibt so verschiedene Klassen, Tanks und irgendwie Assassine und so. Das war für mich sofort klar, das wird den Fokus darauf richten. Aber so schlimm ist es gar nicht.
Nee, überhaupt nicht. Du kannst das wirklich einfach, wenn dieses Spiel so vor 10 Jahren erschienen wäre, würde man einfach sagen, ja, das ist halt ein klassischer Singleplayer-Shooter mit Koop-Elementen. Ja, du kannst dieses Spiel ganz schlicht und ergreifend wie meinetwegen ein Gears of War im Einzelspieler die Kampagne spielen und du hast hier eine hervorragende Kampagne mit ganz, ganz vielen Zwischensequenzen, sogar mit Dialogoptionen, mit einer wirklich beeindruckenden Anzahl an abwechslungsreichen Umgebungen. Du wirst ganz wichtig und in ganz großen, also im Vergleich mit diesen klassischen Games-as-a-Service-Spielen ein großer Unterschied. Du backtrackst auch nie. Du gehst nie zurück in alte Gebiete. Du musst niemals, wird gesagt, so, wir brauchen jetzt 10 von diesen Items und 5 von diesem Items. Was heißt, grinde jetzt mal für 10 Minuten diese Stelle. Du hast keinerlei also Progression-Blocker, würde ich nennen. Keinerlei Fortschrittshindernisse, die sagen, bevor du jetzt die Story weiter erfahren kannst, musst du hier irgendeinen Blödsinn machen, sondern du spielst ja einfach eine Kampagne, du erlebst die Geschichte und am Ende kommen die Credits. Und dann hast du zwar noch ein Endgame, aber das kannst du auch komplett ignorieren und du hast trotzdem eine wirklich starke 25-stündige, 23-stündige, 30-stündige, was auch immer, Kampagne gehabt, die viel, viel Ereignisse gehabt hat und einzelne Events gehabt hat, die mir im Kopf geblieben sind.
Ja, und eben auch so Schauplätze und dicke Bossgegner. Also es ist sehr viel mehr an Gears of War dran als an der Division. Destiny meine ich natürlich.
Ja, ja.
Es ist eigentlich mehr Gears of War, sehr viel mehr Gears of War. Also auch die.
Ja, es kommt drauf an, wie du spielst. Also auf der grundsätzlichen.
Nein, aber ich meinte jetzt vom Ansatz her, Gears of War würde ich immer noch sehr auch stark in dieser Singleplayer-Ecke verorten und nicht so sehr.
Strukturell.
Strukturell. Und es hat natürlich sehr viel Multiplayer-Modi, die auch sehr beliebt sind, aber es ist halt ein Koop-Shooter, den du aber auch alleine spielen kannst. Und ich finde, es ist sehr viel mehr auf der Gewichtungsseite, als ich jetzt ein Destiny sehen würde, wo du eigentlich immer irgendwie online unterwegs bist.
Genau, definitiv.
Das war mein Punkt, genau. Woher glaubst du denn, dass diese Einschätzung kommt? Ich meine, wir sind ja nicht die Einzigen, die das so verstanden und gedacht haben. Ich vermute ganz schwer sogar, dass dieses Spiel auch so wie Avengers und Co. als Service-Game konzipiert worden ist und dann im Laufe der Entwicklung erst zu dem wurde, was es jetzt ist, weil man eben gesehen hat, dass so Sachen wie Breakpoint und so scheitern. Meinst du, siehst du das auch so? Oder?
Ich glaube tatsächlich nicht, weil ich habe mich dann, wie gesagt, während dieses Spiel rauskam, habe ich mich nicht wirklich darüber informiert und geguckt, was so los ist. Aber wenn du dann rückblickend dir nochmal anguckst, was da so gesagt wurde und so, waren die Entwickler scheinbar extrem stolz darauf, dass sie kein Spiel dieser Art sind. Also sie haben, wenn du dir die Anfänge guckst, wirklich aktiv darüber berichtet, hey, wir sind kein Games as a Service, wir haben keine Roadmap, wir haben keine DLC-Pläne, wir machen hier dieses eine Spiel und that's it. Und haben sich sehr Mühe gegeben, sich so abzugrenzen von Destiny und Co., was ich einfach nicht so wirklich bewusst mitbekommen habe, weil ich mich über das Spiel nicht weiter informiert habe. Deswegen, mir scheint es tatsächlich so, dass dieses Spiel ist ja seit vielen Jahren in Entwicklung. Und wenn du halt anguckst, 2014, 15, 16, meinetwegen auch 17, da waren sehr viele Leute sehr wütend über diverse Monetarisierungsmaßnahmen, über Microtransactions, ne? All diese Sachen. Und es scheint mir wirklich so, dass dieses Spiel als direkte Antwort darauf agieren wollte und zu sagen, so, wir machen nichts davon. Und darauf schienen sie dann sehr, sehr stolz zu sein tatsächlich.
Aber eben trotzdem mit dieser starken Multiplayer-Komponente, die ja leider auch ein bisschen für Ärger gesorgt hat, denn wir sprechen zwar eine Empfehlung aus, dass man dieses Spiel wunderbar im Singleplayer spielen kann, aber da fängt nämlich schon das erste große oder das größte Problem an, man muss sich trotzdem auf den Online-Server einloggen. Egal auf welcher Plattform du spielst, PC, PlayStation, Xbox, du musst auf den Multiplayer-Server sozusagen warten und wenn der überlastet ist, dann kannst du auch nicht Singleplayer spielen. Du kannst im Spiel keine Pause-Taste wirklich drücken, weil du quasi immer irgendwie Realtime auf dem Server bist. Also solche blöden Begleiterscheinungen durch diese Multiplayer-Komponente sind echt störend dafür, dass man es eigentlich so gut alleine spielen kann.
Ja, genau. Also es ist halt, du hast so alle Aspekte werden ja eigentlich abgegrast. Es geht los, dass du regelmäßig online, dass du ein Problem hast, auf das Spiel zuzugreifen immer mal wieder. Wenn du Glück hast, gar nicht. Und wenn du Pech hast, kannst du dich nicht einloggen, weil er sagt, keine Connection zum Server. Es ist bei mir so, ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist, aber dass auch jedes Mal, wenn es funktioniert, das Einloggen dauert mindestens eine Minute, gerne auch mal zwei oder drei. Das heißt, wenn ich das Spiel starte, bin ich eine Weile an diesem Login-Screen. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch öfter mal so war.
Ich habe sehr viel mit unserer Community auf dem Discord gesprochen. Das hängt sehr stark von der Plattform ab. Also manche auf der PlayStation 5, ich meine, sie ist ja nicht dafür optimiert, aber die halt auf der PlayStation gespielt haben, die haben fast eine Viertelstunde mal warten müssen. Ich hatte jetzt auf der Xbox Series X gespielt und ich habe geklickt und war eigentlich immer drin. Aber das liegt vielleicht auch an den unmenschlichen Uhrzeiten, zu denen ich dieses Spiel spiele.
Vielleicht. Ja, das ist.
Und ich habe gewartet, bis der erste Patch da war. Also von daher, da die ersten Tage muss das ja ganz schlimm gewesen sein, dass man wirklich auch sehr, sehr lange warten musste, hatte und so weiter.
Ja, also ich habe dann bei mir ist es jetzt gerade ein akuteres Problem als am Anfang, glaube ich, weil es einfach daran liegt, dass diese Server, also du kannst dir schwer als Endnutzer dir das erschließen, woran es jetzt liegt und wenn du dir anguckst, was so die Probleme sind, dann liegt es einfach daran, dass überall immer neue Probleme entstehen und die alten werden gefixt, dann kommt wieder Neues dazu. Deswegen, also jetzt gerade habe ich das Problem. Ich konnte mich weder gestern noch heute einloggen in dem Spiel. Ich habe es nicht lange versucht. Ich habe es so einmal angemacht und zweimal dann versucht, mich einzuloggen. Und zweimal habe ich gesagt, kann den Server nicht erreichen. Habe ich dann gesagt bekommen, okay, dann spiele ich jetzt halt Persona. Und das ist natürlich
auch einfach ärgerlich.
Das ist einfach, genau, das ist super nervig. Und damit hört es ja nicht auf. Ne? Also du hast ja, selbst wenn du im Spiel bist, gehen die Probleme ja weiter. Die ersten Wochen, das Spiel ist jetzt schon seit einigen Wochen raus, konntest du keinerlei Matchmaking machen. Ja, das Spiel hat ein Matchmaking-System, wo du halt mit zwei anderen Leuten gemeinsam diese Missionen spielen kannst und auch das Endgame spielen kannst. Dieses Matchmaking war komplett kaputt. Das geht mittlerweile besser, aber immer noch nicht zuverlässig. Ja, also immer noch nicht so, dass du sagen kannst, ich spiele jetzt Matchmaking, das funktioniert einfach, sondern du sagst, ich guck mal, ob das funktioniert, gebe dem 10 Minuten und wenn nicht, mache ich was anderes. Was auch nicht toll ist. Dann hast du eine Zeit lang gehabt, dass wenn du online gespielt hast, du das Risiko hattest, dass du all dein Loot verlierst durch ein Disconnect und dass das Spielsystem, dadurch, dass es dann die ganzen Files online speichert, irgendwie da ein Problem bekommen hat und dann nicht mehr wusste, was für ein Loot du hattest und du hattest gar kein Loot mehr. Dieses Problem scheint jetzt gefixt zu sein, aber die Leute, die ihr Loot verloren haben, haben das immer noch nicht wieder. Deren Charakter ist immer noch nackt und das soll dann in den nächsten Wochen verbessert werden. Also auf allen Ebenen gibt es hier leider Probleme durch die Always-On-Voraussetzung.
Ja, am PC kann man es ja so ein bisschen nachvollziehen, zumindest aus kaufmännischer Sicht von deren Seite aus, wegen Kopierschutz und so Kram, logisch, aber das ist auf den Konsolen, fühlt sich das einfach komplett Quatsch an, dass ich nicht einfach sagen kann, hier Offline-Modus und ich will einfach in Ruhe mein Spiel spielen. Wenn man dann mal drin ist, dann lief es bei mir problemlos, das war jetzt überhaupt nicht das Problem. Ja. Ich habe dann auch es einfach provoziert, weil ich dachte, ja mein Gott, ich bin ja hier Journalist, ich muss das jetzt ausprobieren, ich habe wirklich Crossplay, trotz der Warnung, die am Anfang eingeblendet wurde, habe ich mit unserer Moderatorin, liebe Grüße an die Steff, habe ich, die ist übrigens auch Hooked-Fan. Mhm. Liebe Grüße.
Ja, also ich weiß nicht, ob die gleiche Steff ist,
doch,
die
bei uns
auch aktiv ist. Ja, hervorragend. Ja, dann auch von mir liebe Grüße.
Und dann habe ich mit ihr auf PlayStation, also ich habe auf der Xbox gespielt, sie auf der PS5 und ihr Mann ein Stockwerk drüber auf dem PC. Mhm. Und wir haben zu dritt Crossplay ausprobiert, einfach um zu gucken, ob es geht. Und es lief problemlos. Ja, wir haben es wirklich provoziert. Aber allein die Tatsache, dass es ging, ich war die ganze Zeit so, hey, ich kann es nicht glauben. Wir spielen wirklich über alle drei Plattformen hinweg. Wie geil ist das denn? Endlich ist dieses Crossplay da angekommen, wo es hingehört, dass alle miteinander einfach spielen können über, egal, gleiches Spiel, aber Plattform ist scheißegal. Und wir hatten null Probleme, lief komplett stabil die ganze Zeit. War hoffentlich nicht nur ein Glücksfall und ein Einzelfall und hoffentlich kriegen sie diese Sachen auch in den Griff. Das darf natürlich nicht sein. Es gibt immer so Launch-Schwierigkeiten bei solchen Titeln, klar, aber ja, man kann auch Glück haben. Also wir haben es ausprobiert und es lief problemlos.
Ja, das freut mich sehr, sehr, sehr zu hören. Ich glaube, also wovon ich halt überrascht bin, ist, dass es jetzt schon so viele Wochen sind, weil ich gebe so Spielen immer, die erste Woche gebe ich denen Zeit, ja. Keines dieser Spiele erscheint und läuft einfach hervorragend, wenn es diese Online-Komponente gibt. Und das ist einfach nun mal die Realität der Sache, dass du in den ersten Wochen deine Serverstruktur darauf anpassen musst, was da wirklich abgeht und so. Und das haben die größten AAA-Entwickler bis hin zu den kleineren Entwicklern. Da muss man sich ein bisschen mit abfinden, dass Online-Spiele diese Problemchen am Anfang durch mal haben. Nur waren es halt bei Outriders keine Problemchen, sondern wirklich riesige Probleme. Ja. Und was halt überraschend und ein bisschen einzigartig daran ist, dass es die immer noch so gibt, dass die immer noch nicht gefixt sind. Das heißt natürlich nicht, dass jeder diese Probleme auch erlebt, aber es heißt, dass du durchaus eine nicht irrelevante Chance hast, die zu erleben. Und das ist halt schon bitter. Also es ist halt einfach, weißt du, was super traurig ist? Dass wir gerade diesen Podcast sind jetzt schon seit einer ganzen Weile und immer noch nicht über das Gameplay geredet haben.
Genau, weil wir halt so erst viel über das Zeug drumherum reden müssen.
Erstmal das Marketing vorher reden müssen und dann über das Spiel, was nicht richtig läuft. Und das hat dieses Spiel eigentlich nicht verdient.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Das wollte ich mich auch, ist mir nämlich auch gerade aufgefallen. Jetzt reden wir die ganze Zeit über diese Meta-Sachen, aber da waren ja auch schon wieder ein paar positive Aspekte dabei, eben, dass es Crossplay hat und so und dass man eben es auch gut alleine spielen kann. Aber jetzt mal alles zur Seite gelegt, lass uns mal über das Gameplay reden. Du hast völlig recht. Wir haben ja schon ein bisschen angedeutet, also es fühlt sich ein bisschen an wie Gears of War, weil es halt ein Deckungsshooter ist. Du hast überall diese hüfthohen Geschichten, du hast schwere, bulkige Typen und Frauen, die halt mit den klassischen munitionsgeladenen Schießeisen unterwegs sind. Also obwohl wir so ein bisschen in der Zukunft uns bewegen als Kolonisten, Schiff auf einem fremden Planeten landen, es fängt ja, obwohl es eine Dystopie ist, erstmal sehr utopisch und positiv an. Wir landen auf diesem Planeten und dann passiert jada, jada, jada. Da ist natürlich irgendwie so ein Fungus, Virus auf der Welt und wir werden wieder Schock eingefroren und wachen 31 Jahre später auf und sind dann in dieser düsteren Dystopie.
Genau.
Deswegen erinnert es leider auch sehr an Gears of War. Aber durch die Klassen, hast du ja schon angedeutet, fühlt sich's wirklich, kann sich das Spiel auch sehr anders anfühlen als Gears of War.
Mhm. Ich finde auch durchaus in der Erzählung schafft es einen eigenen Dreh, weil es immer so ein kleiner, also nicht immer, zu selten, aber immer wieder hat es diesen leicht sarkastischen, humorvollen Unterton, wo
Der Gears komplett fehlt. Ja.
Genau, das, was in Gears ziemlich komplett fehlt und was Outriders auch mehr gebrauchen könnte. Das waren immer wieder meine Lieblingsmomente in Outriders, wenn es um die Geschichte geht. Aber genau, auf einer spielerischen Ebene kann sich das Spiel in meinem Fall, konnte sich dann zumindest komplett abgrenzen, denn ich habe beim Start dieses Spiels von Anfang an gesagt, ich möchte mich möglichst weit von einem Covershooter abgrenzen. Ich hatte keine Lust auf noch einen Covershooter in diesem Moment, hab nicht grundsätzlich dagegen, aber in diesem Moment dachte ich mir, nee, ich möchte etwas anderes spielen und habe mich deswegen vorher ein bisschen informiert und habe deswegen den Trickster genommen, so heißt der auf Englisch zumindest, was eine Klasse ist, die so ziemlich ohne Deckung auskommt. Das ist eine Nahkampfklasse, die völlig darauf ausgelegt ist, dass du dir Schrotflinten ausrüstest und mit den Fähigkeiten, die diese Klasse hat, die deine Gegner verlangsamst und dich über das Spiel, über das Schlachtfeld teleportierst hinter die Gegner, sie vom Namen erschießt und in tausende Fleischstücke zerspritzen lässt und dann, bevor überhaupt die zu Boden geflogen sind, schon zum nächsten Gegnergruppe gerannt bist oder teleportiert bist, um die dort ebenfalls zu legen mit deinen zerlegen mit deinen Fähigkeiten oder deiner Schrotflinte. Und das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß.
Ich finde die alle ganz cool, die Klassen eigentlich, weil sie sich alle auch wirklich deutlich anders spielen. Ich habe den Pyromanen genommen und da gehe ich schon ab und zu auch mal in Deckung, um mich wieder kurz zu erholen, nachzuladen oder kurz meinen Cooldown abzuwarten für die neuen Fähigkeiten. Aber es ist nicht sehr Gears-lastig. Also das finde ich schon auch. Diese Deckungen kann man mal nutzen, aber ich bin auch sehr offensiv unterwegs mit diesem Pyromanen und versuche dann irgendwie, ich lade meine Kugeln auf, dass sie irgendwie einen Feuerbrunst inhaben, versuche irgendwie weit zu streuen, dass ich alle erwische, habe dann einen Area-Damage-Spruch, der alle Feinde, die mit diesem Feuer markiert sind, irgendwie gleichzeitig irgendwie anzündet, nochmal zusätzlich, kann Gegner in Bomben verwandeln, habe irgendwelche Feuerwalzen, die ich losrasen lassen kann. Also man hört schon, diese Fähigkeiten, die stehen so im Vordergrund und ich finde, es ist die absolut richtige Entscheidung gewesen, hier Outriders wirklich auch von anderen Shootern abzuheben. Man ballert schon sehr viel rum, klar, aber diese Fähigkeiten sind halt so eigentlich so Diablo-artig. Ja? Also man schaut die ganze Zeit auf den Cooldown, man versucht dann eben auch Fähigkeiten auszurüsten von, glaube ich, 8 Fähigkeiten, die man haben kann. Nimmst du immer 3 mit auf die Shortcuts, auf deine Shortcut-Tasten und die kombinieren sich auch untereinander. Also wie ich schon gesagt habe, mit dieser einen Fähigkeit kann ich die markieren und mit dem anderen dann Feuerschaden machen. Ich kann aber auch 2 andere Fähigkeiten machen, wo dann irgendwie so ein Ascheregen auf die runterfällt oder wo ich die Leute einfrieren kann und so weiter und so fort. Also da auch die Kombos rauszusuchen, da rücken die Waffen schon deutlich im Hintergrund. Also irgendwann hat man so eine gute Waffe vielleicht mal gefunden und nutzt die auch. Gerade wenn man einen Nahkämpfer hat wie du, ist es natürlich nochmal ein anderer Fokus. Man kann aber auch auf Sniper spielen, ja, und irgendwie aus der Entfernung bleiben und so weiter. Also ich finde, sind so viele coole Builds in diesem Spiel drin, dass der Vergleich zu Diablo und solchen Action-RPGs wirklich nicht sehr weit hergeholt ist.
Genau, sie machen was sehr, sehr Cleveres mit der Health-Mechaniker dieses Spiels, ne? Die sie weiterhin nutzen, um die verschiedenen Klassen voneinander zu unterscheiden und die Kernfantasie dieser Klasse zu bestärken. Du bekommst hier nämlich du bekommst einen kleinen Teil der Lebensenergie auch wieder, wenn du einfach gerade nicht getroffen wirst vor ein paar Sekunden. Aber um dich wirklich vernünftig zu heilen, musst du tatsächlich in irgendeiner Art und Weise Schaden machen. Und wie du Schaden machen musst, um dich zu heilen, variiert halt von Klasse zu Klasse. Bei meiner Klasse ist es so, passt sehr zu dem, was ich gerade beschrieben habe, dass du Nahkampf-Kills machen musst. Wenn du jemanden tötest und du bist in der Nähe von ihm wirklich nah dran, dann bekommst du, ich glaube, 20% deiner Health wieder und 10% oder sowas an zusätzlichem Schild noch. Was halt bedeutet, dass ich als Trickster immer versuche, so viele Leute um mich herum zu haben, wie es irgendwie geht, die dann natürlich mich absolut niederballern und mir tausende Health-Punkte pro Minute abziehen, aber es ist halt so ein Tauziehen im Grunde, wo ich im Grunde versuche, so schnell wie möglich Leute um mich herum mit möglichst einem Schuss jeweils zu zerlegen, um die Health so schneller regenerieren zu können, die alle Gegner um mich herum mir gerade abziehen. Und das ist ein ziemlich einzigartiges Gefühl. Das erinnert so ein bisschen an den Vanguard, heißt er, glaube ich, aus der Mass Effect-Reihe, der auch sehr darauf gezielt ist, dass du dich halt zu Gegnern hin teleportierst und dann die Schrotflinte erledigst. Und das hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet.
Ja. Oder Doom Eternal, was ja auch so ein Tanz war mit diesen Fähigkeiten.
Das habe ich auch. Also natürlich geht Doom Eternal noch deutlich weiter mit den ganzen unterschiedlichen Waffen, die du da hast und bla 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 bla. Aber grundsätzlich genau ist es eine ähnliche Idee, die halt Aggressivität belohnt und nicht, wie das sonst in den Health-Systemen ist, dass du gesagt wird, du darfst jetzt 5 Sekunden nicht getroffen werden und so halte deine komplette Energie, was halt im schlimmsten Fall Passivität belohnt.
Ja. Nee, das hat mir auch sehr gut gefallen hier, dass man sehr offensiv spielen kann und eben dieses Heilungssystem, das proaktiv auch noch befeuert, man aber trotzdem eben sehr viel unterschiedliche Builds hat. Und dann kommt ja noch der Loot dazu. Also es ist definitiv, wenn man jetzt nochmal so ein Genre-Fass aufmachen möchte, ein Loot-Shooter im Kern, weil man wird überschüttet mit neuen Items, mit neuen Gegenständen, mit Rüstungsmaterial und so weiter. Kann die Sachen natürlich auch zerlegen für Materialien, um neue Fähigkeiten reinzumachen. Und auch da sind ein paar coole Sachen dabei. Also die Basics sind wie immer, man findet halt seltene Items, bessere Items, Standard-Items, die man dann eben auch wieder zerlegen kann. Man findet aber auch Mods. Und wenn man die Mods mal gefunden hat, also die Modifikatoren für die Waffen, die sich immer auch auf deine Skills beziehen, dann muss man schon nachdenken. Also nach einer Weile sagt man dann schon, okay, dieser Helm hat vielleicht jetzt irgendwie 50 Rüstungspunkte mehr, eigentlich ist der besser. Aber der belohnt mich, wenn ich diesen Skill einsetze, den ich überhaupt nicht aktiv habe. Dann halte ich vielleicht doch lieber meinen alten Helm. Oder ich gehe zurück ins Lager und gehe zum, weiß nicht, wie er heißt, der mir anbietet, eben meine Rüstungen zu modifizieren. Ja. Und das ist eine coole Idee, Robin.
Ja, sie haben das sehr clever gemacht, weil diese Mods nicht bedeuten, was super oft in so Spielen passiert und was nie wirklich spaßig ist, dass sie irgendwie sagen, dieser Fähigkeit macht jetzt 2% mehr Schaden und das macht jetzt 1% schneller den Schaden oder so, sondern es sind wirklich grundsätzlich also wichtige Verbesserung, die du da machst. Also es gibt eine Mod, die bei so einer Fähigkeit, also eine meiner Fähigkeiten, muss ich vielleicht kurz beschreiben, ist, dass ich so ein Energieschwert vor mir ausstrecke. Ja? Also ich drücke die Taste und dann schwingt mein Charakter einmal so ein sehr langes Energieschwert vor mir und alle, die davon getroffen werden, erstarren kurz, ich sehe deren Skelett und dann nach ein paar Sekunden explodieren die. Oder sie nehmen Schaden, je nachdem, wie viel Health sie haben. Und es gibt eine Mod, die mir erlaubt, 2-mal zu schlagen, bevor der Cooldown passiert. Und das verändert das komplett, wenn du überlegst, dass ich vorher einmal geschlagen konnte, dann irgendwie, weiß ich nicht, 10 Sekunden warten musste, vielleicht sind es auch 8 oder 12, ich weiß nicht genau, was der Cooldown da ist. Aber du das nicht mehr musst, sondern dann zumindest das 2-mal machen kannst, das verändert wirklich, wie du spielst. Und das verändert, wie ich an so Kämpfe herangehe. Und von diesen Mods, die dann so wichtig sind, gibt's halt Dutzende. Es gibt ganz viele für einzelne Fähigkeiten, aber dann gibt's auch welche, die deinen Dodge verändern zu einem Teleport, womit du dann auch durchteleportieren kannst, anstatt nur an denen vorbei. Ganz, ganz, ganz wesentlich spielverändernde Dinge. Und das ist super cool.
Und das, wie gesagt, für jede Klasse gibt's da wirklich, also lass es 100 sein. Man hat ja dann nochmal so Reiter mit den Mods. Und das Geile finde ich auch, dass diese Mods, wenn du sie einmal entdeckt hast, dann hast du sie. Das heißt, du kannst jederzeit zu diesem Händler gehen, ein bisschen was bezahlen und diese Mods in deine Waffen und in deine Lieblingsrüstungsteile einbauen lassen. Ja. Und das finde ich richtig geil, weil es eben nicht so wie bei Diablo ist, dass du sagst, oh, wo verwende ich jetzt diesen seltenen Rubin und dann ist er irgendwie kaputt oder für immer da drin in dieser Waffe. Und dann hat man immer dieses Dilemma, die Waffe hat zwar diesen geilen Mod, aber ist halt nicht, macht nicht mehr so viel Schaden.
Ja.
Und hier kannst du die Waffe halt einfach entweder weiterhin ausrüsten, du kannst eine gute Waffe, die du findest, ein gutes Rüstungsteil in der Seltenheit sogar steigern. Das finde ich auch eine ganz geile Sache, dass du sagst, die Waffe finde ich super, die sitzt aber halt irgendwie total basic. Dann investierst du halt einfach die Ressourcen und machst sie zu einer seltenen Waffe,
genau.
Wenn du halt keine bessere findest. Und diese Mods kannst du auch dann eben austauschen. Das macht
ja, richtig, und es kostet Laune. Es kostet gar nicht viel. Also es gibt Sachen, ja, die ein bisschen mehr kosten durchaus, wenn wir über Modding reden. Aber alleine das Austauschen von Mods kostet wirklich fast gar nicht. Das ist, also wenn man sich anguckt, wie viel man von dieser Ressource bekommt, die es kostet, und wie viel es kostet, kann man quasi sagen, dass es kostenlos ist. Du wirst niemals sagen, ich modde jetzt nicht, weil ich diese Ressource nicht habe.
Nee, nur dann die Seltenheit zu steigern wird dann ein bisschen teurer.
Genau, oder sowas kostet.
Eine Waffe. Ich hatte jetzt eine seltene Waffe gefunden mit Level 15 und habe die jetzt schon mitgeschleppt bis zu Level 19 und immer alle Ressourcen reingesteckt, um die halt an meinen Level anzupassen.
Ja.
Also auch sowas kann man dann eben machen, wenn man seine Lieblingswaffe gefunden hat. Apropos kostenlos, reskillen kann man nämlich auch kostenlos. Das finde ich auch eine sehr faire Angelegenheit. Neben diesen Fähigkeiten, die man dann ausrüstet, diese drei Stück, hat man natürlich auch noch einen umfangreichen Skilltree. Und auch da haben sie sich echt nicht lumpen lassen. Da gibt es ja irgendwie drei verschiedene Pfade, die man da nochmal einschlagen kann. Und wenn man mittendrin merkt, das ist vielleicht doch der falsche oder so, eine Taste Y drücken, kannst alle Punkte neu versetzen, neu vergeben, kannst neue Dinge ausprobieren, ohne Malus, ohne Strafe, ohne irgendwie was zu verlieren. Ich finde, das sollte immer so sein, ehrlich gesagt.
Genau, du kannst hier gefahrlos herumexperimentieren und das ist immer eine gute Sache. Und du kannst gefahrlos Waffen kaputt machen, weil du die Mods nicht verlierst, hast du ja schon gesagt, sondern du behältst sie. Wenn du einmal eine freigeschaltet hast, kannst du die unendlich oft in deine Ausrüstung reinmachen. Das erlaubt es mir einfach, auch mal einfach Sachen auszuprobieren, ohne dass ich jetzt das Gefühl habe, dir direkt irgendwie eine Stunde Grind kaputt zu machen oder dazu zu erfordern, dass ich danach nochmal eine Stunde Grind oder so ein Blödsinn.
Ja, Grind ist auch ein gutes Stichwort, weil ich hab nie das Gefühl, man macht zwar schon immer das Gleiche, du gehst halt raus, gehst auf die nächste Mission, hast eine Kampf-Area nach der anderen und das ist schon sehr klassisch, also das Gameplay, alles an diesem Spiel ist eigentlich nicht sehr innovativ, muss man ja schon sagen, also man kann schon einzelne Sachen herausloben, wie eben jetzt diese Mods-Geschichte oder so, aber es ist schon sehr bekannt alles, was man da macht, aber diese Spirale aus Loot, Fähigkeiten, Dinge auszuprobieren und einfach auch dieses Gunplay, das macht halt einfach Laune. Also wenn man da ein bisschen anfällig für ist, auch dann immer wieder neue Gegenstände und dann gehst du wieder zurück und dann cool, jetzt will ich die natürlich auch nochmal ausprobieren. Die eigentlichen Kämpfe machen ja schon Spaß, weil die Fähigkeiten so gut sind, aber es ist schon so, es fühlt sich schon ein bisschen altbacken an. Du läufst immer hin und dann so dong, dann kommt so richtig so der Gears of War dong quasi und du merkst, jetzt geht die Kampfarena los und wenn ich die erledigt habe, dann macht's wieder gong und dann kann ich wieder in den nächsten Bereich weiter.
Genau, es hat da keinerlei Abwechslung. Also du hast jetzt keine Platforming-Passagen, keine Stealth-Passagen. Ja, ja. Was ich ehrlich gesagt ganz gut finde, ganz oft ist es in Spielen, die keine Plattformer sind, die Platforming haben und Spiele, die keine Stealth-Spiele sind, die Stealth-Spiele haben, ist es oft Trash oder nervig. Und dieses Spiel konzentriert sich deswegen auf das eine, was es gut kann, nämlich das Ballern. Aber das, was du sagst, stimmt absolut. Du machst dann halt auch nichts anderes. Die Abwechslung kommt daher, dass du unterschiedliche Waffen ausrüstest, unterschiedliche Fähigkeiten ausprobierst, dass du ab und zu mal einen Bosskampf hast zwischendurch und dass du vor allen Dingen immer wieder wirklich, finde ich, optisch durchaus beeindruckende Umgebungen erkunden kannst. Das dauert ein bisschen. Am Anfang bist du schon viel einfach in grau-braunen Schlammumgebungen unterwegs, aber mit zunehmender Spielzeit wird das alles immer abgefahrener und immer bunter und immer mehr. Du hast immer mehr das Gefühl, wirklich auf einem unbekannten Alien-Planeten unterwegs zu sein und das finde ich auch ist sehr, sehr schön.
Absolut, absolut. Das ist nämlich auch genau das, warum sich nicht so nach Grind anfühlt. Also während ich bei Diablo dann ja wirklich immer die gleichen Sachen mache, wenn ich die Kampagne durch habe, die ist ja deutlich schneller vorbei als jetzt bei diesem Spiel, so würde ich jetzt sagen.
Ja.
Dann machst du halt immer den gleichen Run oder so. Und ich finde jetzt, während du dieses Spiel spielst, kommt dir das nicht wie Grind vor, weil die Monster variieren und die Set-Pieces sind ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Wenn du dann da im Wald unterwegs bist, ist ein völlig anderes Gefühl, wenn du dann durch die Sumpflandschaft läufst und so weiter.
Ja.
Aber dann auch mal so ein altes Fort findest und immer wieder auch ganz coole Nebenquests. Also ganz, ganz schön fand ich zum Beispiel gleich ganz am Anfang gibt es so eine Historikerin, die so ein Museum hat, wo dann gleich mal ein Beastie Boys Vinyl-Album steht, wo sie sagt, ja, ich sammle alte Überreste der Welt, der Erde. Und du bist ja quasi ein frisch Aufgewachter und kannst dich dann noch ein bisschen besser dran erinnern. Und dann immer wieder so kleine Nebenquests zu haben, um für die wieder so Gegenstände zu finden. Oder eben auch, dann findest du mal einen Minenarbeiter, der irgendwie dir was vorschlägt, was du noch machen könntest. Und die haben auch alle immer irgendwie noch Bezug. Also das sind nicht so 0815 Nebenquests, sondern sind wirklich kleine Geschichtchen, die man machen kann, kleine interessante Episoden, die dann aber auch, wie du ja auch im Video herausgestellt hast, irgendwie dann auch mal mit einer lustigen Pointe aufhören oder mit einem sarkastischen Gag oder sowas. Ja. Also das finde ich ist auch sehr gelungen, diese Abwechslung einfach, die permanent gegeben ist.
Und die halt, ne, was man ja schon hört, indem man sagt, die hören mit Pointen auf, die halt einen erzählerischen Kontext haben. Das ist auch durchaus was Besonderes, wenn man das mit anderen Games, also Service-Spielen vergleicht, die oftmals dann die Nebenaufgaben präsentieren, indem die ein Auftraggeber irgendwie einen Satz sagt, der gerne auch mal so ein bisschen random sich anhört. Wir brauchen deine Hilfe, Held. Und dann bekommst du irgendeine Bounty in Destiny oder sonst irgendeine Nebenquest in Anführungszeichen, die dir halt sagt, geh zu dieser offenen Gebiet und mach da das. Und hier ist es immer so, die Nebenquests, naja, es gibt die diese Historienquests, wo du einmal eine Cutscene hast am Anfang und dann viele sammeln musst. Und dann gibt's noch die Monster, die man töten muss, die auch jetzt nicht
die
so viel so viele Erzählungen haben. Aber ansonsten gibt's immer noch, abgesehen davon, mehrere Dutzend, ich glaube, es sind sogar 2 Dutzend Nebenquests, die alle Zwischensequenzen haben. Und da ich durch gelegentlich wirklich aufwendige Zwischensequenzen, die Dialogbäume haben, die Charaktere haben, die eine Erzählung haben, was halt dazu führt, dass ich auch nie das Gefühl hatte, irgendwie zu grinden oder so, sondern ich habe immer Progression, bin immer weiter nach vorne gelaufen, habe nie irgendwas wiederholt. Und wenn ich irgendwann mal an einen Punkt kam, bei einem Boss oder so, wo es mir zu schwierig wurde, habe ich einfach den Schwierigkeitsgrad in Form des sogenannten World Tiers runtergestellt und konnte dann einfach weiterspielen. Also ich habe nie eine Motivation gehabt, jetzt irgendwo zurückgehen zu müssen oder so.
Hey, überhaupt dieses Feature ist so großartig. Accessibility-mäßig gibt's ja immer auch diese Hürde, sind Spiele zu schwer, sind Spiele zu leicht. Und dieses Spiel macht es wirklich hervorragend, dass es dir einfach diesen World-Tier, kennt man ja aus anderen Spielen auch, dass man so quasi, fällt mir jetzt konkret nicht ein, aber es gibt so Spiele, wo man dann ja auch sagt, okay, du hast jetzt kein Level mehr, sondern du kannst halt stufenlos einstellen, wie schwer du das machen möchtest und dann steigt der Schwierigkeitsgrad. Im Endeffekt sind doch bei Diablo gibt's auch dann auch noch mal so Stufen, die über den normalen Schwierigkeitsgrad hinausgehen. Und hier ist es aber wirklich, people can fly. On the fly kannst du das wirklich machen in diesem Spiel. Also du kannst mittendrin einfach kurz die Starttaste drücken, kannst sagen, oh, das ist mir ein Ticken zu hart, ich stelle jetzt irgendwie auf Level 4, auf Level 3, auf Level 2 runter von Dutzenden von Leveln, die du dann nachher freischalten kannst. Dann hast du da zwar keine Progression mehr, wenn du runterstellst, gell? Also man sammelt immer nur Progression für die nächsten Schwierigkeitsgrad, weil man, glaube ich, auf dem höchsten aktuellen spielt. Aber das ist ja überhaupt nicht schlimm. Also du kannst halt einfach sagen, dieser eine Kampf, der nervt mich jetzt, da stelle ich es kurz runter, dann habe ich halt ein bisschen schlechteren Loot, dann level ich mich ein bisschen und dann kannst du aber trotzdem ja auch wieder zurück und diesen Boss irgendwann mal nochmal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad meistern, wenn du möchtest. Genau. Das stellt dir einfach überhaupt keine Hürden in den Weg, jederzeit zu sagen, wir stellen das jetzt runter oder auch im Multiplayer haben wir das dann ständig gemacht. Ja. Wir waren dann zu dritt und hatten halt irgendwie 6-7 Level Unterschiede und haben dann halt immer dynamisch geguckt, okay, jetzt machen wir irgendwo nur noch 2 Schaden pro Gegner, dann stellen wir die halt mal ein bisschen runter, den Schwierigkeitsgrad, und hatten halt trotzdem Spaß zusammen. Ja. Das finde ich ist so ein schönes Feature, so problemlos und ja, einfach mit ein paar Klicks hat jeder Freude daran weiterhin.
Absolut, genau, das ist super. Die elendige Diskussion, niedriger Schwierigkeitsgrad, mir wird das dann nicht zu einfach oder sonst irgendwas. Nee, du kannst es halt, du kommst halt ein bisschen weniger bei gutes Loot, dann hast du so ein bisschen die Motivation, dann noch weiter hochzugehen, aber ich finde das auch super. Mir ist das so viel lieber, als dass ich da jetzt hänge und dann nochmal irgendwo eine Stunde grinden muss, um bessere Ausrüstung zu kriegen, um mich hochzuleveln und so. Nee, da stelle ich lieber für diesen einen Kampf den Schwierigkeitsgrad wieder runter und Progress und spiele dann weiter und bekomme dann nach dann meinen besseren Loot. Absolut.
Ja. Wie ist denn das mit dem Endgame? Da bin ich jetzt ja noch nicht. Also wenn man dann Level 30 erreicht hat, die Kampagne durch hat, was passiert denn dann im Endgame?
Also da startet im Grunde nochmal eine separate Progression. Das World Tier ist da eigentlich nicht mehr wichtig. Das World Tier ist im Grunde nur wichtig, während du die Kampagne machst und dafür, dass du gutes Loot bekommst, während du das durchspielst. Und dann, wenn du es durchgespielt hast, starten sogenannte Expeditionen. Die haben auch einen narrativen Kontext, wodurch das Sinn ergibt, den ich hier natürlich nicht weiter erläutern werde. Und diese Expeditionen sind im Grunde wiederholbare Missionen. Das sind neue Missionen, das sind nicht einfach Missionen, die du vorher schon gemacht hast, sondern das sind hierfür neue Missionen, wo du auch in neuen Umgebungen wieder unterwegs bist. Nicht immer, aber meistens, meiner Erfahrung nach. Und diese Missionen haben dann ein Time Limit und die haben ein so, oh, wie heißt das nochmal? Ich weiß ja gar nicht mehr genau, wie diese Progression heißt. Ich nenne sie jetzt einfach mal Expeditionsstufe. Die hatten im Game irgendeinen Namen, aber ist eigentlich egal. Und auch hier gibt's dann nochmal separat 15 Expeditionsstufen und du startest bei Expeditionsstufe irgendwie 1, 2 oder 3. Und um dann die nächste Expeditionsstufe zu erreichen, musst du in der höchsten, die du aktuell freigeschaltet hast, halt, die musst du die halt erfolgreich beenden, also diese Mission einfach erfolgreich beenden. Und gelegentlich musst du die sogar mit dem Gold, mit einer Goldmedaille beenden, denn du wirst tatsächlich bewertet und zwar anhand der Zeit, die du brauchst. Das heißt, je schneller du bist, desto mehr Loot bekommst du, desto besser wird das Loot und gelegentlich schaltest du dann auch nur ab Gold oder Silber die nächste Expeditionsstufe frei und die Expeditionsstufe wiederum erhöht dann die Prozent an die Wahrscheinlichkeit, mit der du gutes Loot bekommst. Das heißt, wenn du irgendwann bei Expeditionsstufe 15 ankommst, ich bin, glaube ich, 12, dann hast du, ich glaube, eine 6- oder 7-prozentige Chance, ein legendäres, also das beste Item zu bekommen. Und das ist halt super gut, weil wenn du so eine Expedition beendest, bekommst du auf einen Schlag, ich weiß es gar nicht, 10, 15 Items. Ganz, ganz, also wirklich viel. Du kriegst während der Expedition gar nichts, sondern wenn du sie erfolgreich beendest oder dann stirbst, bekommst du alles auf einen Schlag, was immer sehr befriedigend und spannend ist.
Sehr schön. Also durchaus noch motivierend, da weiterzumachen nach der Kampagne, auch wenn es nicht mehr so erzählerisch stark ist.
Also das ist halt das Schöne, man kann halt einfach aufhören dann und absolut ein gutes Gefühl haben, aber weil mir das Spiel halt so viel Spaß gemacht hat auf einer spielerischen Ebene, habe ich jetzt noch mehrere Stunden weitergespielt, habe auch vor, es noch weiter zu spielen, wenn es dann ein bisschen zuverlässiger läuft und keine Internetprobleme mehr hat, weil das Loot halt wirklich cool ist. Ich weiß nicht, ob du schon legendäre Items gefunden hast, also so gelbe.
Nee,
weil das sind wirklich, also das sind wirklich einzigartige Items mit Namen. Ja, also das sind wirklich von Hand gebaute Waffen, die sehr coole Designs haben und die dann auch einzigartige Mods haben, die zu diesem Design passen. Und das macht dann wirklich viel Spaß. Und auch die Rüstungen werden noch größer und spektakulärer. Die haben dann, es gibt dann auch Sets, die Set-Boni haben, so dass ich hier wirklich Spaß habe, auch auf diese neuen Waffen hinzuarbeiten und die neuen Rüstungen hinzuarbeiten.
Cool, nee, da habe ich jetzt auf jeden Fall, da bin ich jetzt motiviert, auf jeden Fall die gelben Waffen noch zu erreichen. Definitiv. Mir macht es auch echt Freude, ich will auch weiterspielen. Die Story schwankt so ein bisschen, oder? Also zwischendurch fand ich sie sehr cheesy. Dann gibt es wieder Momente, wo ich dachte, ach, ist ja doch ganz interessant und ist ja doch ganz cool. Ich glaube, also ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich finde die Charaktere so ein bisschen holzschnittartig, aber es gibt immer wieder coole Momente zwischendurch. Jetzt nicht so die ganz, ganz großen Überraschungen dabei, aber ich mag so dieses dystopische, dieses leicht Science-Fiction-artige. Ich hätte mir aber fast ein bisschen gewünscht, dass ein bisschen mehr von dieser Positivität aus dem Anfang, über den wir immer auch noch reden müssen, dieser sehr, sehr trockene, schlechte Anfang, dass da ein bisschen mehr von übrig geblieben wäre. Aber trotzdem finde ich, in der Welt, in der sie sich bewegen, machen sie es eigentlich nicht schlecht. Aber so richtig umgehauen hat es mich jetzt auch nicht.
Ist eigentlich perfekt umschrieben. Ich bin, wenn ich darüber rede, trotzdem immer recht positiv, weil ich so viel weniger erwartet habe. Ich fand auch den Anfang dieses Spieles fand ich furchtbar. Und zwar mitsamt der Erzählung, weil da hat es wirklich auch noch gar nicht diesen leicht humoristischen, das Augenzwinkern mal, da hat es auch keine wahnsinnig interessante irgendwie Umgebung und sowas zu präsentieren. Am Anfang fand ich es wirklich furchtbar, wie dort Soldaten Dinge sagen und die Charaktere ich alle furchtbar fand und wie mein Hauptcharakter redet, so fand ich furchtbar. Da war ich gar nicht dabei. Und deswegen, das habe ich mir dann auch vom Rest des Spiels erwartet. Ich dachte mir, es ist ein Spiel, wo man die Cutscenes skippen kann. Und es wird dann halt natürlich nie, es wird nie ein Disco Elysium, wo ich dann unglaublich beeindruckt bin von der Erzählung. Aber ich war am Ende interessiert daran, wie es ausgeht. Ich war an den Charakteren interessiert. Du baust im Laufe des Spiels eine immer größer werdende Gruppe auf, mit denen du durch diese Umgebungen, durch diesen Planeten oder womit du diesen Planeten erkundest. Da wurde ja durch deine Party, nenne ich sie mal, immer größer wird. Und auch das Universum wird immer größer und interessanter gestaltet. Dieser Planet wird immer interessanter mit der Zeit. Auch du hast ja noch so zwei, drei Sachen vor dir, die diesen Planeten noch sehr viel interessanter machen, als er jetzt ist. Sodass ich bis zum Ende dann wirklich interessiert daran war, herauszufinden, wie diese Geschichte endet. Und das ist dann nicht eine Geschichte, wo ich irgendwie am Sterbebett meinen Enkeln von erzählen werde. Aber das ist eine Geschichte, die mich, während ich sie gespielt habe, durchgehend motiviert hat. Und wo ich selten irgendwie wirklich genervt von war oder so. Und das ist was viel Besseres, als ich hiervon erwartet habe. Und das ist auch viel Besseres, als ich von so Sachen wie Gears of War sagen kann oder so. Da war ich wirklich positiv angetan von. Auch wenn sie, wie gesagt, nicht revolutionär ist.
Ja, kann ich voll so unterstreichen. Es fesselt auf jeden Fall trotzdem zu wissen, wie es weitergeht. Und das ist ja schon mehr, als viele andere Spiele können. Da hast du völlig recht.
Ja.
Was mich manchmal ein bisschen gestört hat, bei diesen Cutscenes, dass die Figuren so altbacken aussehen. Also ich meine, das ganze Ding ist ja in der Unreal Engine gemacht und man hat hier und da mal irgendwie aufpoppende Texturen und so weiter. Das fand ich jetzt aber nicht störend, weil mich die Settings und die Landschaften und auch das Monster-Design und so fand ich trotzdem sehr hübsch. Ist jetzt kein Next-Gen-Spiel, wir haben es jetzt beide auf der Series X gespielt, aber es läuft flüssig, es sieht okay aus.
Oh, ja, da muss man vielleicht sagen, in dem Sinne ist es vielleicht schon ein Next-Gen-Spiel, weil ich weiß es von meinem Bruder, der es auf der Xbox One, ich glaube sogar X gespielt hat. Ich weiß es gerade gar nicht, ob es auf der X war. Ich glaube schon. Was ja sogar schon die bessere Xbox One ist. Und da meinte er, hatte er immer wieder Probleme. Er wurde tatsächlich, also mit Crashes, die nichts mit dem Internet zu tun haben, sondern wo er einfach in die Konsole crashte. Die Ladezeiten sind ziemlich lang. Und auch die Framerate hat ab und zu mal Problemchen gemacht. Davon haben wir natürlich auf der Next-Gen-Variante nichts gemerkt. Aber es sieht halt nicht aus.
Jetzt. Und auch, man sieht manchmal so typische Unreal-Assets, hat man so ein bisschen so das Gefühl, dass da so Standard-Partikel Effekte genutzt wurden. Und ich finde, die Charaktermodelle sind irgendwie so ein bisschen lieblos. Also, dass man hin und wieder, dann trifft man auch mal einen NPC und dann waren sie zu faul, den Mund zu bewegen, dann hat die halt ein Mundtuch an oder solche Geschichten. Also, es wirkt da schon ein bisschen altbacken. Ja, um es mal nett zu formulieren. Also, ist nicht seine Stärke auf jeden Fall. Aber im Spiel, finde ich, ist es grafisch trotzdem ansprechend genug. Ja. Mit den Feuereffekten und so, das macht schon Spaß.
Es ist vor allen Dingen dann die Abwechslung, der Abwechslungsreichtum mit den Umgebungen, die sind, also diese Umgebungen haben immer wieder, sehen immer wieder richtig, richtig, richtig gut aus. Die Charaktere und die Animationen der Charaktere können da halt nie.
Und warum ist denn der Anfang so lahm? Also ich hatte es schon mal kurz angedeutet, aber die erste Stunde in diesem Spiel, das ist wirklich eins von diesen Spielen, wo man sagen muss, Leute, bitte haltet die erste Stunde durch, erst dann seht ihr, was es überhaupt für ein Spiel um was es überhaupt geht. Diese Fähigkeiten, von denen wir geschwärmt haben, die Skilltrees, die Waffen und alles und die ganze Welt, das kommt erst so spät und dieses Pseudo-Tutorial, das ist so eine Anti-Werbung für dieses Spiel, ich verstehe überhaupt nicht, was das soll.
Absolut furchtbar. Dieses Tutorial, der Prolog, die erste Stunde, hat nichts mit dem Rest des Spiels zu tun. Und ich verstehe
wirklich auch nicht, besonders was sie
da gedacht haben, dass das... Nee, es macht kein, also es ist erstmal, also du kämpfst ja wirklich fast gar nicht. Also das Ballern, was du machst in dieser, ich sag mal, es sind 45 Minuten, würde ich mal schätzen. Davon ballerst du vielleicht 7 Minuten, vielleicht 5. Und das ist kein gutes Ballern, weil das ohne Fähigkeiten stattfindet mit langweiligen Waffen gegen andere Soldaten. Auch das ist gar keine gute Wiedergabe von dem, was du später machst. Und dann, wie gesagt, bekommst du die Fähigkeiten nicht. Und wenn du die Fähigkeiten dann bekommst, was ich ebenfalls kritisieren würde, ist, musst du sofort entscheiden. Du bekommst dann ein Fenster, wo sie sagen, hier, das sind die drei Klassen, die umschreiben das ganz gut, was das Ziel dieser Klasse ist und was die Kernfantasie dieser Klasse ist. Aber was ich natürlich gerne machen würde, ist, die mal auswählen, für 10 Minuten spielen können, die Fähigkeiten ausprobieren und dann nochmal wechseln können. Und das kannst du gar nicht. Wenn du einmal eine gewählt hast, bist du für immer diese Klasse. Und wenn du eine andere auswählen willst, musst du einen neuen Charakter erstellen, was sich erst schlimmer anhört, als es ist, weil du halt diesen sehr nervigen und langweiligen Prolog überspringen kannst. Ja, aber nichtsdestotrotz verstehe ich nicht ganz, warum ich da nicht die Möglichkeit habe, die zumindest
eben mal kurz so, vielleicht so wie früher die Metroid-Spiele, dass man mit allen Fähigkeiten anfängt, die Prämisse und dann verliert man halt wieder und sammelt sie nacheinander ein oder ich weiß nicht. Also da hätte man sich wirklich was überlegen können. Vielleicht ein Flash-Forward oder sowas, ja. Also so Visionen und so spielen in dem Spiel ja durchaus eine Rolle. Da hätte man sicherlich sich was einfallen lassen können, um dich direkt halt einfach ins Spiel reinzuziehen. Und gerade weil es ja ein Game Pass-Spiel ist, ist sowas ja umso wichtiger, dass man die Leute einfach sofort catcht und hookt, haha, und sie sofort irgendwie kriegt und sagt, das ist unser Spiel, das versprechen wir dir so und jetzt setzen wir mal die Charaktere auf oder so. Es ist ja was anderes als bei einem Spider-Man oder sowas, weißt du? Wo als Spider-Man, da kann ich das akzeptieren, dass ich erstmal als Peter Parker oder Miles Morales erstmal durch die Stadt laufe, weil ich weiß ja gleich, was mich erwartet. Ja, ich weiß ja, dass ich nachher der starke Superheld bin und so. Und da kann ich so ein langsames Tutorial für die Steuerung ja gut vertragen. Aber das bei so einer neuen IP wie Outriders, das muss sofort mit dem Bosskampf losgehen und dir die Fähigkeiten irgendwie zeigen.
Ja.
Deswegen haben es aber trotzdem, glaube ich, genügend Leute angeschaut, weil es eben im Game Pass ist. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass das Spiel so einen kleinen Hype gerade hat oder durchaus eine Erfolgswelle mitgenommen hat. Also sehr viel stärker, als wir uns wahrscheinlich alle gedacht hätten vor einem Jahr.
Oh ja. was glaube ich auch sehr dem geschuldet ist, dass einfach nicht so viel anderes gerade kommt.
Okay, ja.
Bald haben wir, bald wartet Nier auf uns, aber das ist nur eine andere, ganz andere Geschichte. Gerade in diesem Genre gibt's Leute, die wirklich Bock hatten, jetzt mal wieder sich in irgendwas richtig die Zähne rein, irgendwie rein zu beißen. Und da, das ist ein wunderbares Spiel dafür, wo man nicht viel investieren muss. Weißt du, an Kraft und an Energie. Das ist jetzt kein Last of Us oder so, wo du wirklich mitgenommen bist am Ende, sondern hier setzt du dich hin, ballerst eine Stunde komische Soldaten und Monster nieder und dann machst du aus und dann hast du Spaß und gut ist.
Und alleine oder mit Freunden oder zu zweit, zu dritt, es funktioniert in jeder Konstellation, finde ich gleich gut. Und weil, wie du schon gesagt hast, es ist halt so dieses, ich finde das Wort so blöd, aber so Feierabendspiel ist ideal dafür. Ja, ja, es passt ganz gut, weil du kannst es nach einem stressigen Tag spielen, du kannst es zum Abreagieren spielen, du kannst es aber auch, wie ich heute Morgen, 4-5 Stunden am Stück spielen und es ist trotzdem cool. Ja, ja. Also es funktioniert in jeglicher Konstellation. Von daher, kleine Empfehlung, ich mag es sehr gerne. Wird jetzt, glaube ich, nicht so unbedingt auf meiner Top 10 Jahresendliste landen, je nachdem, wie das Spielejahr wird. Aber für die momentane Situation, für die eher frustige Situation, in der wir uns ja immer noch befinden, finde ich, ist es eigentlich das ideale Spiel aktuell.
Ja, absolut.
Es ist mein Doom Eternal vom letzten Jahr.
Oh. Ja, da, das ist nicht ganz für mich.
So von der Stimmung, weißt du, so März, Lockdown, Blues und dann so ein bisschen rumgeballert. Da hat mich Doom Eternal letztes Jahr weitergebracht und dieses Jahr ist es eben Outriders. Warum hakst du so ein?
Was meinst du, warum hake ich ein? Ach so, weil Doom Eternal, ich habe das auf dem, ich empfinde Doom Eternal als eines der anstrengendsten Spiele, die ich je gespielt habe, weil ich das auf einem höheren Schwierigkeitsgrad gespielt habe. Und sehr bewusst das auch als so ein anstrengendes Spiel spiele, weil mir das ein sehr einzigartiges Spielgefühl gibt. Und ich habe halt gerade jetzt vor 2 Wochen, glaube ich, den DLC gespielt. Was,
oh Gott, ist der schwer.
Den Schwierigkeitsgrad nochmal halt hochpumpt. Ja. Und ich war, also ich habe das kann man auch sich auf Time to 3, unserem Let's Play-Kanal angucken. Ich war, glaube ich, selten so gestresst und auch genervt, muss ich sagen, von einem Videospiel, wie bei dem ersten DLC zu Doom Eternal. Deswegen muss ich gerade aufhorchen, also sag, dass das für dich auch so ein bisschen ein entspannendes Spiel war. Das war dann für mich wegen dem Schwierigkeitsgrad sowas, so eine ganz andere Erfahrung.
Entspannend im Sinne von, es ist ein Spiel, bei dem ich nicht über die Pandemie nachdenke, sondern weil ich so im Flow bin. Und Outriders spielt sich ganz anders. Also da bin ich so drin, kann mich da drin verlieren, kann aber auch nebenher wunderbar Podcasts hören. Wenn ich jetzt irgendwie nur baller und irgendwie nicht die Cutscenes habe, dann ist es auch ein Spiel, was man so plätschernd spielen kann. Dann dreht man den World-Tier ein bisschen runter, wenn man sich aber eher fordern will, dreht man es hoch. Also das ist, wir haben es genug gelobt jetzt und genug Kritik geäußert. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann kann ich euch sehr Robins Video dazu empfehlen, wo du auch nochmal sehr ausführlich über Outriders sprichst und was es eben deutlich besser macht als Avengers, gerade im direkten Vergleich, findet ihr auf YouTube unter Hooked.
Genau, wenn ihr müsstet da mal nach Outriders Hooked suchen oder nach Outriders Review, der genaue Titel ist Outriders zeigt, was Avengers, Destiny und Co. falsch machen, falls ihr danach suchen
möchtet. Genau, wir verlinken es natürlich auch und ansonsten bei Hooked Magazin gucken. Sehr empfehlenswerte Seite. Liebe Grüße an Tom an dieser Stelle auch. Den habe ich auch schon viel zu lange nicht mehr gesehen und gesprochen. Und dann hoffe ich mal, dass wir uns bald wiedersehen. Vielleicht auf dem Schlachtfeld. Wenn wir nicht mehr unser Loot verlieren, dann drehen wir mal eine Runde im Endgame.
Sehr gerne, sehr gerne. Ich bin bereit.
Sehr schön. Vielen Dank fürs Vorbeikommen und bis bald.
Tschüss. Tschüss.
So, das war's wieder für diese Woche. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann unterstützt uns doch auf patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin. Dann bekommt ihr montags, mittwochs, freitags jeweils zusätzlich eine Folge zu der freien Sonntagsfolge. Für 5 € im Monat bekommt ihr jede Woche 4 neue Folgen. Wir sind komplett werbefrei, deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns dort abonniert. patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin. Vielen Dank.